ARD.
Wir sprechen heute über einen skrupellosen Kriminellen und über eine Verkettung unglücklicher Umstände, die zu dem tragischen Tod eines Hamburger Polizisten führen. Ein besonderer Fall, der zeigt, dass vermeintlich kleine Missverständnisse sehr schwerwiegende Folgen haben können.
Wie laufen verdeckte Polizeiermittlungen ab? Worauf kommt es bei der Planung von Undercover-Einsätzen an? Und was passiert, wenn jemand diese Pläne durchkreuzt? Das erzählen wir euch in dieser Folge.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo, mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und in diesem Podcast erzähle ich euch von meinen spannendsten Fällen.
Und mein Name ist Anna Rüther, auch ich bin Journalistin und diesen Podcast, den könnt ihr überall finden, aber abonnieren tut ihr ihn am besten in der ARD-Audiothek. Da erscheint er nämlich immer 2 Wochen früher. Und Elke, für diesen Fall geht es in den Februar 2020, dort lernen wir Mahmud kennen.
Genau. Mahmud, der ist 29 Jahre alt und er ist das, was man einen Intensivtäter nennt. Er fällt immer wieder polizeilich auf und das Ganze schon seit er 14 Jahre alt war. Manchmal mit kleineren Delikten wie zum Beispiel Autofahrens ohne Führerschein, aber durchaus auch wegen Delikten wie Körperverletzung und Raub. Es gibt Ermittlungen gegen ihn, es gibt Prozesse, Verurteilungen. 14 Vorstrafen hat er im Bundeszentralregister. Im Jahr 2020, in dem dieser Fall spielt, hat er 3 Haftstrafen offen. Wegen Körperverletzung, wegen Unterschlagung, Urkundenfälschung und wegen Fahrens ohne Führerschein.
Das ist so krass, Elke, aber genau diese 3 Sätze haben jetzt echt schon dazu geführt, dass ich ein ziemlich festes Bild vor ihm vor Augen habe. Ich meine, mit 14 Jahren, da fragen viele zu Hause noch ganz brav, ob sie einen Schluck Eierlikör probieren dürfen und der ist quasi mit beiden Beinen im Gefängnis.
Ja, nach diesen letzten Verurteilungen taucht Mahmud ab. Statt ins Gefängnis zu gehen, verschwindet er einfach von der Bildfläche. Er versteckt sich vor der Polizei. Die fahndet nach ihm. Es gibt, wie gesagt, gleich 3 Haftbefehle, die noch offen sind. Diese Fahndung nach Mahmud, die führt Sven an. Seinen Namen, den haben wir geändert. Sven ist Polizist in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Da ist er beim Bezirksfahndungskommando, wie das heißt. Das ist eine Dienststelle, deren Aufgabe explizit die Suche nach abgetauchten Verbrechern ist. Nach Leuten eben wie Mahmud. Und diesem Mahmud ist Sven schon lange auf der Spur. Seit 2 Jahren fahndet er bereits nach ihm.
Wie stelle ich mir das vor? Das heißt, eine ganze Liste von kleinen und großen Kriminellen und dann fahnden die gleichzeitig nach all den Mahmuds, Franks, Ivans und Stevens?
Ja, genau. Also auf dieser Dienststelle sind es 2 Beamte, die speziell damit beschäftigt sind, eben nach diesen verschwundenen Tätern zu suchen.
Ja, aber wenn er denn schon so lange gesucht wird und mehrere Haftbefehle auch schon gegen ihn existieren, also er ja verurteilt ist, wieso ist er denn dann noch nicht hinter Gittern?
Naja, offenbar war er bei der letzten Verurteilung nicht in Untersuchungshaft, ne? Sonst wäre er von da direkt in die Strafhaft verlegt worden. Das ist ein ganz anderes Gefängnis. Und wenn du aber dann nicht in Untersuchungshaft warst und dann aus der Freiheit ins Gefängnis kommst, dann wartest du da auf den sogenannten Haftantritt. Also du bekommst ja ein Schreiben, ein behördliches Schreiben und da steht dann genau drin, wann und wo du mit gepackter Tasche dich dann irgendwie einfinden musst. Das hat Mahmud aber offenbar nicht getan. Er ist nicht in Haft. Deswegen wird er eben sehr dringend gesucht. Einmal hatte Sven ihn auch schon fast, also der Polizist, der nach ihm fahndet. Aber dann ist Mahmud in der allerletzten Minute doch noch entkommen. Sven, der will absolut nicht aufgeben, der bleibt an der Sache dran, aber es ist echt richtig kompliziert. Er hat einfach überhaupt keine Ahnung, wo Mahmud sich aufhalten könnte. Am 24. Februar 2020 aber, da passiert endlich was. Sven bekommt den entscheidenden Tipp. Ein Informant meldet sich bei ihm. Er ruft auf der Dienststelle dieses Bezirksfahndungskommandos an. Dieser Informant, das ist ein Mann, der sich gerne wichtig macht. Also Sven, der hatte schon öfters mit ihm zu tun und er weiß, dass er bei dem, was von diesem Informant kommt, immer sehr vorsichtig sein muss. Also nicht alles, was der erzählt, stimmt dann auch unbedingt. Aber was der an diesem Februartag zu erzählen hat, das klingt wirklich interessant und auch relevant. Der Informant erzählt Sven nämlich, auf einem Kleinanzeigenportal ist ein gebrauchter Mercedes inseriert. Der wird da zum Kauf angeboten. Es ist ein Unfallwagen, der günstig zu haben sein soll. Der soll 2.000 Euro kosten. Das ist aber natürlich erstmal nicht das, was Sven so interessiert. Das Spannende an der Sache, der Verkäufer dieses Mercedes, sagt der Informant, das ist Mahmud. Endlich. Endlich eine heiße Spur. Sven ist wie elektrisiert und er handelt auch sofort. Bei dieser Anzeige, in der das Auto angeboten wird, steht eine Telefonnummer des Verkäufers und da ruft Sven dann auch sofort an. Das ist eine Handynummer und am anderen Ende, da meldet sich ein Mann, der sagt erstmal nur Hallo. Sven, der denkt sich spontan einen neuen Namen für sich selber aus und er sagt, hier ist Tommy, wer spricht da? Und der andere antwortet, hier ist Dennis. Sven, alias Tommy, sagt, dass er an dem Mercedes interessiert sei. Die beiden sprechen am Telefon über das Auto, darüber, in welchem Zustand es nach diesem Unfall ist. Und sie sprechen natürlich auch über den Preis, was man eben macht bei so einem Anbahnungsgespräch. Sven sagt zu diesem Dennis, dass er interessiert sei und sich den Wagen gerne anschauen will. Dennis sagt, der Wagen ist in Hamburg-Lurup abgestellt. Ich sag dir jetzt die Adresse. Ich würde sagen, du schaust dir den Wagen mal an und dann treffen wir uns. Ich hätte morgen Abend dafür Zeit.
Also ein ganz normales Autoverkaufsgespräch.
Ein ganz normales, harmloses Anbahnungsgespräch, genau. Sven weiß zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, ob dieser Dennis jetzt wirklich der gesuchte Mahmud ist. Aber sein Gefühl, das sagt ihm, wir haben ihn. Das, ja, er ist sich in dem Moment irgendwie sicher. Sven informiert als erstes seinen engsten Kollegen, den nennen wir hier Nils. Er sagt ihm, dass er am nächsten Abend zu diesem Treffen fahren wird, also nach Hamburg-Lurup. Das ist im Westen von Hamburg. Deshalb ruft Sven dann auch bei den Kollegen und Kolleginnen in Hamburg an, denn es ist klar, sie brauchen natürlich Unterstützung und natürlich dann am besten von den Beamtinnen und Beamten vor Ort. Und die Hamburger, die sagen ihre Unterstützung auch sofort zu.
Vermutlich ein relativ normaler Vorgang. Wenn die Kollegen aus Itzehoe Unterstützung brauchen, dann sagen die Hamburgerinnen und Hamburger natürlich, machen wir.
Genau, das ist naheliegend. In den nächsten Stunden wird dann noch ziemlich viel zwischen Itzehoe und Hamburg telefoniert. Gemeinsam entwickeln Sven und Nils mit den Hamburgern und Hamburgerinnen einen Plan. Denn es gibt natürlich für dieses Treffen am nächsten Abend ein ganz klares Ziel. Mahmud, der soll endlich verhaftet werden.
Sag mal, weißt du, ob der Mahmud den Hamburger KollegInnen eigentlich auch ein Begriff ist, also dieser Kriminelle?
Also da er von Itzehoe aus gesucht wird, nehme ich jetzt mal an, dass die Hamburger da bisher noch nicht in den Fall involviert waren. Der Plan, der da so entwickelt wird, der sieht so aus. Sven, der soll wieder den Autointeressenten Tommy spielen und er soll diesen Dennis in die Luruper Hauptstraße locken und da konkret in eine McDonald's-Filiale, also in so ein Fastfood-Restaurant. Das mit dieser McDonald's-Filiale, das haben sich die Kollegen aus Hamburg überlegt, denn sie kennen diesen Laden und sie wissen, dass der ganz gut als Falle geeignet ist. Davor ist nämlich zum einen ein großer Parkplatz, also man kann da eigentlich immer sein Auto abstellen und sich von daher schon mal relativ gut da verabreden. Und vor allem kann man an dieser Filiale wohl alle Eingänge so dicht machen, dass einfach niemand mehr rauskommt. Und die Idee ist, wenn dieser Verkäufer wirklich Mahmud ist, wenn der dann in diesem Schnellrestaurant sitzt und die Situation mit den Gästen rundum jetzt nicht zu gefährlich wird, dann ist die Idee, dann machen sie halt alle Eingänge dicht und nehmen Mahmud fest. Soweit der Plan.
Das werden die jetzt deutlich besser wissen als ich, aber ich finde, es klingt irgendwie nach einem schrägen Plan, so aus meiner Laiensicht. In einem Schnellrestaurant zwischen Kindergeburtstagen und all den anderen Gästen so einen Mann wie Mahmud festzusetzen. Aber gut.
Am Nachmittag des 25. Februar 2020, also am Tag nach diesem Anbahnungsgespräch, brechen Sven und sein Kollege Nils rechtzeitig in Itzehoe auf. Sie machen sich da auf den Weg nach Hamburg. Die beiden sind natürlich in Zivil, ne? Das heißt, sie sind nicht in Polizeiuniform. Sven, der ist heute Abend ja Tommy, der Autokäufer, 39 Jahre alt, ein kräftiger Typ mit Bart, handfest, kernig, so sieht er aus. Und Nils, sein Kollege, will sich als guter Freund ausgeben, der Sven beim Autokauf begleitet und berät.
Was ja auch völlig normal ist, also es gehen ja wirklich viele zu zweit los und nicht
alle. Ja, das ist erstmal eine komplett unauffällige Geschichte. Die beiden, Sven und Nils, sie treffen gegen 16.30 Uhr in dieser McDonald's-Filiale ein. Da treffen sie schon auf die Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg, auch die natürlich alle unauffällig in Zivil. Zusammen sprechen sie dann nochmal gründlich alles durch. Dann fahren Sven und Nils erstmal wieder los, nämlich dahin, wo der Mercedes hier abgestellt sein soll, für den sie sich angeblich interessieren. Das ist ungefähr 10 Minuten entfernt im Glückstädter Weg. Seltsam ist dann schon, dass der angebotene Mercedes gar nicht da steht, wo er stehen soll. Sven ruft also bei diesem Dennis an und fragt nach dem Auto. Und dieser Dennis gibt ihm dann den genauen Standort durch. Sven und Nils gehen also eine Ecke weiter, schauen sich da das Auto kurz an. Dieses Auto ist wirklich ganz schön runter. Es steht da ohne Kennzeichen. An der Windschutzscheibe ist sogar schon so eine Aufforderung des Ordnungsamtes, dass der Wagen da bitte weg muss. Die Reifen sind platt, also der gesamte Zustand ist echt komplett mies. Aber natürlich ruft Sven alias Tommy wieder bei diesem Dennis an und sagt, er sei interessiert. Er fachsimpelt dann so ein bisschen mit ihm, versucht noch so pro forma den Preis für diesen Schrottwagen so ein bisschen runterzudrücken. Aber Dennis sagt, ich bin in Hannover und für unter 2000 Euro mache ich mich hier nicht auf den Weg nach Hamburg. Das Geld soll Tommy dann übrigens direkt in bar mitbringen zum Treffpunkt. Und außerdem verlangt Dennis dann auch noch die Hälfte des Benzingeldes für die Fahrt von Hannover nach Hamburg. Sven alias Tommy, der will natürlich jetzt nicht zu kritisch nachfragen, weil er Sorge hat, das könnte ja irgendwie auffällig sein. Und deshalb sagt er so, na okay, lass mal bei McDonald's treffen, Geld bringe ich mit und da machen wir dann zusammen den Vertrag. Und Dennis antwortet, alles klar, ich fahre los und melde mich und sie peilen an, dass sie sich dann wohl so gegen 21 Uhr treffen können.
Wenn er sich jetzt erst aus Hannover auf den Weg macht, dann warten die eine ganze Weile, das zieht sich ja doch ein bisschen.
Ja, aber Sven nutzt die Zeit, er spricht sich dann nochmal gründlich mit den Hamburger Kolleginnen und Kollegen ab. Sie verabreden dann, dass sie sich ungefähr ab 20 Uhr alle in diesem Schnellrestaurant aufhalten wollen. Und so ist es dann auch. Ab 20 Uhr sind dann 6 Hamburger Beamtinnen da und Sven und Nils sind dann auch vor Ort. Sie verteilen sich alle an verschiedene Tische und vertreiben sich dann die Zeit mit ja, Burgern und Cola und warten erstmal ab. Um 21.15 Uhr, also einige Zeit nach der verabredeten Zeit, ruft Dennis zum ersten Mal an. Er sagt, dass er sich nicht in dem Schnellrestaurant treffen will, sondern auf dem Parkplatz davor. Okay, sagt Sven notgedrungen. Aber schon 5 Minuten später der nächste Anruf von Dennis. Jetzt sagt er, ich komme zur Bushaltestelle auf der Luruper Hauptstraße.
Nachtigall, ich höre dir trapsen. Erst Hü, dann Hot, dann doch wieder Hü. Also dieser ständige Treffpunktwechsel ist ja schon schräg.
Ja, absolut. Es bestätigt immer mehr den Verdacht, dass dieser Dennis wirklich was zu verschleiern hat und vielleicht deshalb wirklich der gesuchte Mahmud ist. Aber Tommy, der muss natürlich vorsichtig sein. Ne? Also es darf ja auf keinen Fall auffliegen, dass er Polizist ist und dass er Mahmud in eine Falle locken will. Dann wäre die ganze Sache gescheitert. Und wer weiß, ob es überhaupt noch jemals eine Chance geben würde. Und deshalb steckt Sven jetzt wirklich richtig im Dilemma. Also ihm ist in dem Moment eigentlich klar, dass der Einsatz abgebrochen werden muss. Dennis, der diktiert hier die Spielregeln und die passen überhaupt nicht mehr zu dem Plan, den er mit den Polizistinnen und Polizisten aus Hamburg entwickelt hat. Die sind ja alle auf eine Festnahme drinnen in diesem McDonald's-Restaurant vorbereitet. Und jetzt was an einem anderen Ort zu versuchen, völlig unvorbereitet, das ist eigentlich zu gefährlich. Das weiß Sven. Aber natürlich will er jetzt auch nicht einfach abbrechen und aufgeben. Dafür ist er möglicherweise viel zu nah endlich an Mahmud dran. Und da er sich jetzt ja auch schlecht weigern und auf dem ursprünglichen Treffpunkt beharren kann, da gibt es ja aus Sicht dieses Dennis gar keinen Grund für. Da würde die falsche Legende ja auffliegen. Da bleibt ihm halt aus seiner Sicht gar nichts anderes übrig, als einfach auf alles einzugehen, was dieser Dennis verlangt.
Wenn du jetzt sagst, aus seiner Sicht, gibt es da eigentlich klare Regeln? Also, dass man so sagt, wenn X passiert, dann hat das Y zur Folge und dann brechen wir klar definiert ab. Also ich meine, noch würde ich jetzt wieder als Laie natürlich denken, naja, noch ist ja ein bisschen Zeit, der kommt ja aus Hannover oder ist der inzwischen so nah im Landeanflug, dass sie auch nicht mehr richtig kommunizieren können?
Ja, der scheint wirklich schon richtig im Landeanflug zu sein, denn Dennis hat den neuen Treffpunkt am Telefon damit begründet, dass der McDonald's-Parkplatz gerade so voll sei. Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass er vielleicht sogar schon eher da war, um die Lage auszuchecken, ohne dass die Polizei was davon mitbekommen hat. Und das hieße eben, dass Dennis wahrscheinlich irgendwo schon direkt in der Nähe ist. Also es blieb jetzt überhaupt nicht mehr viel Zeit, um noch großartigen neuen Plan auszuhacken und den jetzt anzupassen an den neuen Umständen, nämlich dass der Treffpunkt jetzt woanders sein soll, in der Bushaltestelle. Also deshalb steht Sven auf von seinem Platz in dieser McDonald's-Filiale, um eben zu diesem neuen Treffpunkt, den Dennis diktiert hat, rauszugehen zu der Bushaltestelle. Nils, sein Kollege, kommt mit. Der spielt ja den Autokauf-Beraterfreund. Auf dem Weg raus überlegt Sven noch fieberhaft, wie er seine Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg, die ja rundum an den anderen Tischen sitzen, zumindest noch ins Bild setzen kann, was hier gerade passiert. Und deshalb spricht er extra ganz laut in sein Handy, damit die zumindest hören, was Sache ist. Also wohin Sven jetzt geht. Einer der Polizisten, der hört das und der schreibt ihm daraufhin noch sofort eine SMS. Er fragt Sven, brechen wir ab? Aber das liest Sven nicht mehr, denn sein Polizeihandy, das hat er in dem Moment schon in die Tasche gesteckt. Er ist jetzt ja Tommy, der Autokäufer, und in der Rolle hat er ein anderes Handy, über das er auch mit Mahmud kommuniziert. Inzwischen ist es etwa 21.30 Uhr. Der sorgfältig vorbereitete Plan, der ist, ja, man muss sagen, komplett passé. Die Hamburger Kolleginnen und Kollegen sitzen in der McDonald's-Filiale und Sven und Nils sind draußen alleine und ohne Plan. Sven und Nils gehen also rüber zu der verabredeten Bushaltestelle. Die ist direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Davor ist auch so eine Haltebucht. Als sie da stehen, hält vor ihnen ein VW Phaeton. Das ist so eine richtig noble Limousine. Sven ist kurz irritiert. Er hat mit einem Charan gerechnet, also mit so einem Familienvan. Dennis hat am Telefon nämlich gesagt, dass er mit so einem Wagen käme. Aber den Fahrer am Steuer dieses Wagen, der da kommt, den erkennt Sven sofort. Sein Bild hat er unzählige Male im Polizeicomputer gesehen. Sven ist klar, Dennis ist der gesuchte Mahmud. Endlich. Sven tritt an den Wagen ran, an die Beifahrertür. Der Fahrer hat die Scheibe leicht runtergedreht und sich rübergebeugt. Er sagt zu dem Fahrer, hi, ich bin Tommy, bist du Dennis? Mahmud, alias Dennis, sagt, ja, bin ich, lass mal zusammen zum Mercedes fahren. Während dieses kurzen Gesprächs überlegt Sven die ganze Zeit fieberhaft, was er jetzt eigentlich tun soll. Also noch ist er ja immerhin in Reichweite seiner Hamburger Kolleginnen und Kollegen. Wenn sie jetzt aber noch zu dem Mercedes hinfahren, es ist ja doch eine ganze Strecke entfernt, dann wären er und sein Kollege Nils ja komplett mit Mahmud allein. Da wäre ja nun gar niemand mehr in der Nähe. Das bringt ihn irgendwie gerade ziemlich, ja, in Zweifel. Er weiß einfach nicht, was er tun soll. Und da, in dem Moment, sieht er aber, dass der Autoschlüssel an dem Wagen von Mahmud, Dennis, wir wissen jetzt Mahmud, in so einem ganz alten Zündschloss steckt. In so einem rein manuellen, aus dem man ihn noch einfach rausziehen kann. Und genau das ist jetzt spontan die Idee von Sven. Er will sich diesen Schlüssel schnappen und Mahmud so in seinem Wagen festsetzen. Sven richtet sich auf und raunt seinem Kollegen Nils neben sich zu. Ich geh rein und du gehst rum. Damit meint Sven, dass Nils auf die andere Seite gehen soll, zur Fahrertür, damit Mahmud nicht darüber flüchten kann. Aber jetzt kommt's. Der Verkehr auf der Lurupper Hauptstraße ist total laut. Es ist eine vierspurige Straße und da rauschen pausenlos Autos und LKW vorbei. Es ist wirklich laut und Sven, der spricht ganz leise. Und da passiert es. Es kommt zu einem wirklich fatalen Missverständnis. Nils versteht nämlich, du gehst rein. Und was tut er? Genau das. Nils reißt die Autotür auf und er springt auf den Beifahrersitz. Er greift nach Mahmuds Arm, er will ihn aus dem Auto ziehen. Mahmud, der schnallt sofort, dass er in der Falle ist und er reagiert auch sofort, nämlich er gibt Gas. Er rast einfach los, unvermittelt. Nils neben sich und Sven, der bleibt an der Bushaltestelle zurück. Mahmud rast, dass die Reifen quietschen, der Motor heult auf. Und dann macht er mitten auf der belebten Hauptstraße völlig unvermittelt so einen U-Turn. Er prallt auf die Gegenfahrbahn und kracht da frontal in ein Auto rein. Das ist der BMW von Klaus-Ulrich Hütter. Er ist ein Zivilfahnder der Hamburger Polizei, der auch in diese Festnahme eingebunden war und soeben an diesem Treffpunkt angekommen ist. Der Wagen von Mahmud, der knallt mit so einer Wucht in das Auto von Klaus Ulrich, dass er es noch 11 Meter vor sich herschiebt.
Boah, krass, das muss man ja eigentlich echt erstmal eine Sekunde sacken lassen. Was für ein unglaublicher Unfall, ja, und hätte ja auch tatsächlich jeden anderen Passanten treffen können. Dieser Klaus Ulrich, der ja offensichtlich auch in den Plan involviert war, wieso kommt denn der eigentlich jetzt erst um die Ecke gefahren? Der müsste doch auch bei McDonald's gewesen sein.
Nee, der hatte eine ganz andere Aufgabe. Also Mahmud hatte am Telefon ja immer schon gesagt, dass er aus Hannover kommen würde. Und die Aufgabe war von Klaus Ulrich deshalb, mit seinem Wagen an der Tankstelle zu stehen, da an der Autobahnausfahrt, und da den ganzen Verkehr zu beobachten, um im besten Fall Mahmud gleich da schon abzufangen und die Verfolgung aufzunehmen. Also ihn einfach die ganze Zeit im Blick zu behalten und mitzubekommen, was der macht. Klaus Ulrich, der wird bei diesem Unfall sehr schwer an der Halswirbelsäule verletzt und er muss noch an der Unfallstelle wiederbelebt werden. Er kommt dann ins UKE, das ist das Universitätskrankenhaus in Hamburg. Aber er ist so schwer verletzt, dass 8 Tage später die Ärzte im Krankenhaus in Absprache mit der Familie die lebenserhaltenden Maschinen abstellen. Klaus Ulrich stirbt im Alter von 57 Jahren.
Klaus Ulrich Hütters Tod, den erinnere ich tatsächlich auch noch, der damals ganz Hamburg bewegt. Er war der erste Hamburger Polizist, der seit 25 Jahren durch Gewalt im Einsatz ums Leben gekommen ist. Und für ihn gab es deshalb am 18. März 2020 um 10 Uhr morgens einen großen und wirklich sehr, sehr würdevollen Trauergottesdienst im Michel. Der Michel, also die St. Michaeliskirche, die gehört nicht nur zu einer der großen Hauptkirchen Hamburgs, sondern auch zu einem der Wahrzeichen der Stadt. Und wenn von Menschen da Abschied genommen wird, dann sind das in aller Regel echt große Namen. Also da wird sich von Bürgermeistern, Politiker, Schauspieler, die großen Dichter und Denker, also Helmut Schmidt wurde da betrauert, Jan Fedder, Siegfried Lenz, also sind wirklich die großen Namen und jetzt eben auch Klaus Ulrich Hütter. Weiße Blumen stehen vor dem Altar vorne, ein Porträtfoto von ihm. Es waren natürlich auch alle KollegInnen der Polizei da oder jedenfalls ganz viele. Ralf Martin Mayer, Polizeipräsident damals noch. Andi Grote war da. Ich weiß, dass es ein bisschen begrenzt war, weil das ja zu Corona-Zeiten war. Also der Michel war jetzt nicht randvoll, aber es waren wirklich sehr viele da, haben sehr würdevoll Abschied genommen und beerdigt wurde er dann sehr viel später auf dem Ohlsdorfer Friedhof, das dann aber nur in Anwesenheit von Freunden und Familie.
Die Polizei, die hat durch den Unfall zwar endlich Mahmud geschnappt, aber darüber kann sich durch diesen schlimmen Verlauf, den das Ganze genommen hat, natürlich niemand mehr so wirklich freuen. Mahmud, der kommt aber natürlich sofort in Haft, endlich, ne, muss man sagen, in Untersuchungshaft. Und die Staatsanwaltschaft, die klagt ihn wegen Körperverletzung mit Todesfolge an. Am 29. Januar 2021 beginnt dann der Prozess gegen Mahmud am Hamburger Landgericht vor der Schwurgerichtskammer 1 und das Ganze in Saal 237. Sehr irritierend finde ich bei diesem Prozessauftakt erstmal das Äußere von Mahmud. Der ist jetzt 30 Jahre alt und man erwartet bei dem Vorstrafenregister, was er hat, ja dann doch einen ja irgendwie gefährlich wirkenden, finsteren Typen. Irgendwie so bullig, voll tätowiert, so sind Klischees, ich weiß, aber so ein Bild hat man, glaube ich, im Kopf. Mahmud, der tritt aber auf wie sein eigener Anwalt. Er trägt ein weißes Hemd mit Jackett darüber und so eine goldgerandete Brille, die durch den ganzen Gerichtssaal blitzt. Und vor allem blättert er ständig in den Akten vor sich. Also er scheint permanent irgendwas zu suchen und zu lesen. Und er macht sich auch ohne Unterlass irgendwie die ganze Zeit Notizen. Also schon ehe das Ganze losgeht und dann eigentlich auch den ganzen Prozess hindurch. Also die Botschaft, die er ausstrahlt, ist: Ich bin hier der Checker, ich regel hier irgendwie alles, ich habe hier alles im Griff. Der Vorsitzende Richter, der sagt vorab, bevor es richtig losgeht: Wir verhandeln hier über ein wirklich außergewöhnlich tragisches Geschehen. Und er sagt, jeder, der die Akte kennt, ist vom Inhalt wirklich tief betroffen. Dann verliest der Staatsanwalt die Anklage. Er wirft Mahmud eine ganze Palette an Delikten vor. Erstmal Fahren ohne Führerschein und Gefährdung des Straßenverkehrs. Und dann kommt der Staatsanwalt zu den Vorwürfen, um die es natürlich in diesem Prozess vor allem gehen wird, nämlich um Körperverletzung mit Todesfolge, gefährliche Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Als der Staatsanwalt fertig ist, ist dann erstmal der Angeklagte dran. Mahmud, der gibt erstmal eine persönliche Erklärung ab. Er sagt: Ich habe in den vergangenen Monaten, also in der U-Haft, wie wir es wissen, viel nachgedacht. Ich weiß, dass das, was passiert ist, nicht zu entschuldigen ist. Und ich hoffe, dass die Wahrheit, was wirklich passiert ist, in diesem Prozess ans Licht kommt. Und dann sagt er direkt, warum er geflohen und so dermaßen aufs Gas gestiegen sein will. Er behauptet: Ich habe um mein Leben gebangt. Ich dachte, das wäre ein Überfall und ich müsse jetzt sterben.
Das ist natürlich völlig absurd, diese Opferdarstellung. Wobei, wenn man mal kurz den Gedanken zulässt, er wäre wirklich nur ein Autoverkäufer gewesen und da springt plötzlich so einer neben dich auf dem Beifahrersitz. Also so als Strategie vor Gericht finde ich es ganz smart.
Durchaus. Mahmud sagt dann auch noch, er habe gewusst, dass Rocker nach ihm suchen würden und er hätte gedacht, scheiße, jetzt haben sie mich.
Ah, okay, also nicht nur die Polizei ist ihm auf den Fersen, sondern auch Rocker?
Na, das behauptet er zumindest im Prozess. Und dann sagt er noch wörtlich: Ich habe von dieser Festnahme ein Trauma erlitten.
Das ist widerlich. Da verursacht er so eine Tragödie und dann sitzt da die Familie im Gerichtssaal und er haut sowas raus. Das ist ja, also das ist respektlos.
Er erzählt dann nochmal ausführlicher, wie er den Abend aus seiner Sicht erlebt hat. Vor allem den Moment, in dem der Polizist Nils da in sein Auto reingesprungen ist. Mahmoud sagt, er kam voll hektisch rein. Ich wusste gar nicht, was hier gerade passiert. Da hat er mich schon im Sprung attackiert. Ich dachte, ich wäre in einem schlechten Film. Jetzt O-Ton Mahmoud alles. Zu diesem U-Turn auf der Luruper Hauptstraße sagt er, er könne sich selbst überhaupt nicht mehr erklären, warum er das eigentlich gemacht hat. Was er nur noch wissen will, er sah noch ein Licht auf sich zukommen und da habe es schon laut geknallt. Mahmoud wird dann im Gericht gefragt, wann er denn eigentlich erkannt haben will, dass die beiden Männer am Auto keine Rocker waren, wie er behauptet, sondern Polizisten. Und er antwortet, das habe er erst erkannt, als er nach dem Unfall von anderen Polizisten aus seinem Wagen gezogen und zu Boden gebracht worden war. Er behauptet, oh, da war ich sehr erleichtert.
Also erleichtert, weil er dann wusste, ah, es sind keine Rocker, sondern Polizei.
Ja, genau, das ist ja seine Geschichte, dass er da angeblich um sein Leben gefürchtet hat in dem Moment. Der Prozess geht dann am 10. Februar weiter, also knapp 2 Wochen später. Als erster Zeuge kommt da der Polizist Jan. Der ist 29 Jahre alt und vom Hamburger Landeskriminalamt. Also er ist einer dieser Hamburger Beamten, die damals von den Kollegen aus Itzehoe dazugezogen worden waren. Er soll den Einsatz aus Sicht der Hamburgerinnen und Hamburger schildern, die da in der McDonald's-Filiale waren und ja eigentlich auf die passende Gelegenheit zur Festnahme von Mahmoud gewartet hatten. Er selber, der war damals mit rausgegangen, als Sven und Nils zur Bushaltestelle gegangen sind. Und er hat sich dann ein paar Meter neben sie an diese Haltestelle gestellt, so als würde er auf den Bus warten. Also er ist der Zeuge, der am nächsten an allem dran war und deswegen auch am besten alles beobachten konnte. Dieser Jan erzählt, dass 6 Beamte des LKA 23 da vor Ort waren. Er berichtet dann nochmal, wie der Plan für den Abend eigentlich ausgesehen hatte. Er sagt, es sollte das Treffen in dem Fastfood-Restaurant zwischen Sven, also dem Itzehoer Polizisten alias Autokäufer Tommy, und Mahmoud abgewartet werden. Und dann sollte bei dem Treffen selbst bewertet und entschieden werden, ob es eine sichere Chance auf einen Zugriff gibt. Also sprich, dass da auch keine Gäste oder wie du vorhin gesagt hast, Anna, keine Kindergeburtstage gerade nebenan sind. Jan betont auch nochmal, dass bei dieser Planung auch sehr Wert darauf gelegt worden sei, sich ganz unauffällig zu verhalten, um Mahmoud nicht aufzuschrecken und eben gerade nicht zur Flucht zu veranlassen.
Also genau das, was dann passiert ist. Aber das ist tatsächlich was, was ich mich ganz oft frage. Also ab wann handelt man eigentlich nicht mehr nach Lehrbuch der Polizei? Also was weiß ich beispielsweise, Autoraserei durch die Innenstadt und dann hängt sich die Polizei an einen Autodieb oder was und rast mit 130 über den Ballindamm. Ab wann muss man eigentlich sagen, hier, wir brechen den Einsatz ab, wird zu gefährlich. Also was ist Lehrbuch und was ist dann eigentlich nur noch Reaktion?
Also bei der Aussage von diesem Jan kommt, finde ich, ziemlich deutlich raus, dass die Polizei, wenn sie so einen Einsatz plant, auch die Risiken immer sehr deutlich mitbedenkt und abwägt. Ne? Und dass es auch von vornherein immer eine Option ist, einen Einsatz abzubrechen, wenn es zu heikel ist. Du hast gerade diese Verfolgungsjagden angesprochen. Da ist es auch so, ne? Wenn die Polizei den Eindruck hat, dass sie jemanden zur Flucht veranlasst und gerade erst zum Rasen veranlasst, dann muss sie abbrechen. Dann darf sie das natürlich nicht weitermachen. Ich fand diese Aussage von dem Jan vor allem auch deswegen so interessant, weil ich mir so eine Festnahme eigentlich gar nicht so kompliziert vorgestellt habe. Also ich hätte einfach gedacht, naja, die Polizisten und Polizistinnen, die sind so in der Überzahl, da hat der Täter doch sowieso überhaupt keine Chance. Also ich habe mir das eigentlich eher wie so eine Routinesituation vorgestellt.
Naja, plus so super heikel klingt die ganze Situation ja erst auch mal nicht. Ne? Also natürlich wahnsinnig schlimm, was sich daraus entwickelt hat, aber die Situation vorher am Reißbrett klingt ja erstmal so, ja, A, B, C, mach D. Also klang jetzt nicht so wahnsinnig schwierig.
Nee, und die Polizei hatte sogar auch ganz viele Optionen vorher auch angedacht und dann aber auch verworfen oder eben überlegt, warum was in Frage kommt und was eben nicht in Frage kommt. Ne? Und es war auch so, dass die Polizei auch explizit im Vorfeld über diese Bushaltestelle gesprochen hatte, in der dann ja alles passiert ist. Nämlich als sie überlegt hatten, welchen Treffpunkt Sven diesem angeblichen Dennis vorschlagen soll, da hätten sie aber explizit entschieden, dass der Bereich da auf dieser Straße bei der Bushaltestelle viel zu offen ist für eine Festnahme. Es gab dann wohl auch die Überlegung, Mahmoud erstmal zu observieren und ganz unauffällig mit dem Auto zu verfolgen. um dann auf eine gute Gelegenheit für die Festnahme zu hoffen. Also es gab mehrere Optionen und dann war es aber ja dummerweise so, ja, dass Mahmud der war, der die Spielregeln diktiert hat. Dieser Jan, also der Zeuge der Polizei, stand also damals mit an der Bushaltestelle. Er erzählt jetzt, dass er Mahmud auch sofort erkannt hat, als der da mit seinem VW Phaeton vorgefahren kam. Er kannte ihn von vielen Fotos aus dem Polizeicomputer. Jan, der konnte dann leider nicht hören, was am Auto gesprochen wurde. Dafür war die Straße einfach viel zu laut. Dann hat er aber plötzlich das Aufjaulen des Motors gehört und quietschende Reifen. Und als nächstes hat er dann gesehen, wie Mahmud mit seinem Auto eben eine ganz scharfe Linkskurve gefahren ist. Der hat so eine richtige 180-Grad-Wende dahin gelegt. Und ja, als er auf der Gegenfahrbahn war, hat er offenbar dann nochmal stark beschleunigt. Naja, und in genau dem Moment sei dann der Zivilfahnder Klaus-Ulrich Hütter aus einer Querstraße auf diese Luruper Hauptstraße abgebogen. Und die Autos sind dann frontal zusammengekracht. Jan sagt, mit einer unglaublichen Wucht. Es hat gescheppert, es war wirklich laut. Er sagt wörtlich, das war ein Riesenunfall. Im allerersten Moment nach diesem Crash war Jan gar nicht klar, dass sein Kollege Klaus Ulrich in diesem Wagen saß, in dem Mahmud da reingekracht ist. Er ist dann sofort zu der Unfallstelle hingerannt und hat Mahmud angeschrien, dass der sofort aus seinem Wagen rauskommen sollte. Er hat ihn auch mit seiner Pistole bedroht und dann erst gesehen, dass der Polizist Nils ja auf dem Beifahrersitz saß. Der hat Mahmud immer noch am Arm festgehalten. Am nächsten Verhandlungstag, das ist jetzt der 23. Februar 2021, kommt als erster Zeuge dann Sven, der Fahnder aus Itzehoe, also Autokäufer Tommy.
Mann, der tut mir wirklich voll leid. Ich meine, hätte er den Einsatz abgebrochen, dann wäre Klaus Ulrich heute vermutlich oder bald vermutlich in seinem Ruhestand und nicht beerdigt.
Ja, also Sven hat auch wirklich einen richtig elenden Eindruck gemacht, muss ich echt sagen. Also er spricht eigentlich ganz fließend, so sehr eloquent, aber der ist sichtlich wirklich noch komplett mitgenommen. Das siehst du ihm wirklich voll an und er atmet auch bei seiner Aussage die ganze Zeit ganz schwer. Irgendwann ist es so, dass er den Vorsitzenden Richter sogar fragt, ob sein Mikrofon vielleicht ein bisschen leiser gedreht werden könne. Und dann sagt er wörtlich, man hört ja ständig mein Wimmern. Und schon bei dem Begriff hätte man da wirklich fast mitweinen können. Sven erzählt dann erstmal die ganze Vorgeschichte. Also, dass er schon sehr lange nach Mahmud gesucht hatte. Der hatte noch 20 Monate Gefängnis ja offen. Und dass er, also Sven, erstmal sehr skeptisch war, als am Vortag dann dieser Informant angerufen hat und den Tipp gab, dass Mahmud diesen Wagen verkaufen wollte. Denn dieser Informant, der hatte wohl öfters mal irgendwelche Infos über Mahmud, die dann aber doch nur schwer zu verifizieren waren. Und vor allem hat dieser Informant auch nie gesagt, wo er diese Infos denn eigentlich her hatte. Also der war einfach so ein bisschen windig. Deswegen halt am Anfang diese Skepsis. Aber dann hat sich Sven eben diese Anzeige angeschaut auf dem Kleinanzeigenportal und dann ja bei diesem angeblichen Verkäufer angerufen. Und ja, dann nahm die Sache ihren Lauf. Sven erzählt dann von dem Einsatztag, als er und Nils dann eben so gegen 16.30 Uhr angekommen sind in dem Burgerladen und sich dann nochmal gründlich mit den Hamburger Kollegen besprochen haben. Er sagt, dass er selbst, also Sven, eigentlich vorhatte, Mahmud vielleicht am Auto festzunehmen, weil er da viel weniger Aufmerksamkeit bekommen hätte. Es wäre dann nicht so mitten in der Öffentlichkeit gewesen, wie mitten in so einer McDonald's-Filiale irgendwie drin. Seine Idee war eigentlich, er wollte sich zusammen mit seinem Kollegen Nils das Auto in Ruhe zeigen lassen und Mahmud dann überfallartig festhalten. Dann sollten die Hamburger Kolleginnen und Kollegen schnell dazukommen. Er sagt, naja, so 20 bis 30 Sekunden kriegt man jemanden auf jeden Fall festgehalten. Aber bei dieser Lagebesprechung vor Ort, also in der McDonald's-Filiale mit den Hamburger Kolleginnen und Kollegen, da hätten die eben gesagt, nee, der Plan ist nicht so gut. Sie hätten viel bessere Erfahrung damit gemacht, eben drinnen bei McDonald's festzunehmen, weil das diese Filiale als so eine Falle sich einfach so eignen würde. Und Sven, ja, hatte eigentlich die andere Idee, aber dachte sich da, na gut, irgendwie ist es euer Dienstbereich, es sind eure Einsatzkräfte, ihr habt die Erfahrung, dann machen wir es halt so. Also der Plan war jetzt, Mahmud da rein in die McDonald's-Filiale zu locken. Sven erzählt, dass er und Nils dann eben erstmal zu diesem Schrott-Mercedes gefahren sind, den Mahmut ihnen da andrehen wollte. Da war es so, dass sie das letzte Stück dahin extra mit dem Bus gefahren sind und nicht mit dem Auto, für den Fall, dass Mahmut oder vielleicht ein Kumpel das Ganze irgendwie schon so ein bisschen beobachten und sich erstmal ansehen wollen, wer da überhaupt angefahren kommt. Sven sagt, auch Zivilfahrzeuge sehen nämlich nach Polizei aus. Und dann hat Sven ja mit Mahmut telefoniert. Er erzählt im Gericht dann nochmal ausführlich, wie wichtig es war, glaubhaft zu sein als Tommy. Deshalb hat er mit Dennis jetzt auch nicht hart um diesen offenbar total überhöhten Preis gefeilscht. Und deswegen hat er eben auch nicht diesen ständig neuen Treffpunkten widersprochen, sondern sich dann doch immer recht schnell auf die ganzen Bedingungen eingelassen, weil er sagt, naja, wenn man zu kritisch nachfragt, dann fliegt man einfach auf. Tommy, die Legende, die ich mir da gestrickt hatte, die war nicht so kritisch.
Wobei, die war schon wirklich sehr unkritisch nach diesem ganzen vielen Hin und Her mit den Treffpunkten. Also ich meine, wer würde sich darauf einlassen? Und dann ist diese Karre ja auch noch eine Schrottkarre, die mir sehr teuer erscheint.
Ja, aber Sven, der hat als Tommy eben alles zum Schein mitgemacht, um nicht aufzufliegen. Er betont dann auch nochmal, der Plan war, Mahmut in diese McDonald's-Filiale zu locken, irgendwie. Wenn er am Tisch gesessen hätte, dann sollten eben alle Ausgänge abgeriegelt werden und zack, dann hätte er festgenommen werden können. Und er sagt wörtlich, also Sven, wir hatten wirklich nie vor, von diesem Plan abzuweichen und zu diesem Fahrzeug zu gehen. Aber ja, dann gab es halt diese ständigen Anrufe von Mahmut und diese ständigen Änderungen und alles lief komplett aus dem Ruder. Bei einem Anruf hat Mahmut mal gefragt, ob Sven alias Tommy wirklich das Geld dabei habe. Dazu sagt Sven dann noch im Gericht, das war auch ein ganz interessanter Moment, dass er zu dem Zeitpunkt kurz den Gedanken hatte, ob Mahmut vielleicht gar nicht vorhat, das Auto zu verkaufen, sondern ob sein Plan vielleicht ist, jemanden auszurauben. Sowas würde die Kriminalakte von Mahmut nämlich durchaus auch hergeben, sagt Sven. Unmittelbar vor diesem vereinbarten Treffen hat Mahmut dann ja noch das letzte Mal angerufen und gesagt, ich bin in 5 Minuten da, komm doch schon mal raus, lass mal draußen treffen. Sven sagt da nochmal, wenn man undercover bleiben will, dann kann man nicht vehement widersprechen. Er hat sich dann zumindest wohl noch ganz kurz mit einem Hamburger Kollegen abgesprochen. Der hat gesagt, ja, das ist jetzt echt doof. Mit einem Zugriff draußen haben wir wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Aber okay, wir müssen jetzt auf Sicht fahren und einfach gucken, was geht. Versuch, dich mit ihm dann draußen auf dem Parkplatz vor McDonald's zu treffen. Wir versuchen auch, uns da so positionieren. Aber in dem Moment dieses Gesprächs hat dann schon wieder das Handy geklingelt von Sven, also das Handy, das er extra für seine Identität als Tommy hatte. Und Mahmut war eben auch schon wieder dran. Und jetzt hat er gesagt, ah, auf dem Parkplatz, ey, da ist so viel los, komm mal nach gegenüber zum Bus. Sven sagt da im Gericht als Zeuge wörtlich, das war jetzt wirklich blöd, aber mir ist nichts eingefallen, wie ich mich hätte weigern können. Ja, Sven ist dann eben mit Nils raus. An der Bushaltestelle kam dann plötzlich die große Limousine, ein anderes Auto als angekündigt. Aber er hat Mahmut ja sofort erkannt und der hat dann eben das Fenster runtergedreht und zu Sven gesagt, steig ein, wir fahren los. Tommy hat dann wohl noch gefragt, sagt er, also Tommy, Sven, wollen wir nicht erstmal hier den Vertrag machen? Aber Mahmut hat dann gesagt, nee, lass mal zuerst zum Auto. Für Sven, sagt er, war in dem Moment klar, scheiße, der steigt nicht aus. Eine Festnahme draußen, wie angedacht, das wird einfach nichts. Und deshalb hatte er dann eben spontan die Idee, den Zündschlüssel abzuziehen. Dann kam es zu diesem Missverständnis mit Nils. Sven sagt, als Nils, mein Kollege, plötzlich auf der Beifahrerseite reingesprungen ist, da war ich völlig überrumpelt. Ich dachte nur noch, scheiße, der Kollege, der kämpft jetzt drin mit dem und ich habe überhaupt keinen Plan. Und er sagt dann, ich bin noch hinterhergerannt, aber das war alles wie im Film. Und dann gab es halt auch schon diesen Crash. Und ja, erst ab dem Moment war für ihn dann wieder sowas da, was er als Routine bezeichnet. Er hat dann Mahmut mit zu Boden gebracht, er hat ihm Handschellen angelegt. Er sagt, in dem Moment habe ich nur noch funktioniert. Ich habe alles abgespult, es war alles 1000-mal geübt.
Kann man sich ja auch sofort vorstellen, dass man dann so einen Automatismus und dann läuft das alles ab und dann handelt man nur noch, ohne jeden Schritt zu überdenken, kann man ja nachvollziehen.
Er hat einfach gehandelt und was da wirklich passiert ist, das hat er erst im Nachhinein natürlich alles realisiert und man weiß, dass der Schock, der kommt dann danach. Sven sagt dann auch noch, er hat erst, nachdem das alles passiert war, die SMS dieses Hamburger Kollegen gesehen, der ja noch gefragt hatte, da in der McDonald's-Filiale brechen wir ab. Und Sven sagt, das ist alles an mir vorbeigegangen, leider. Sonst wäre vielleicht alles ganz anders verlaufen. Zu seinem Kollegen Nils und diesem fatalen Missverständnis sagt er dann noch, Nils, der war 12 Jahre Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Wenn der hört springen, dann springt er auf Kommando. Ja, und direkt nach Sven kommt dann auch dieser Kollege Nils als Zeuge in den Saal.
Also der Nils, der auch in dem Auto saß.
Der in dem Auto saß und der dann ja auch sogar bei dem Unfall mit dabei war. Bei dem ist er wundersamerweise überhaupt nicht verletzt worden. Er war ja mit bei diesem Crash im Wagen, daneben Mahmud direkt. Nils, der ist jetzt 37 Jahre alt. Er erzählt das alles nochmal aus seiner Sicht und kommt dann natürlich auf diesen heiklen, fatalen Punkt zu sprechen, nämlich auf dieses schlimme Missverständnis. Er sagt, es war für ihn nicht nur so, dass er verstanden hat, er soll rein, also ins Auto. Sven hat ihn, als er das sagte, wohl auch leicht an der Schulter berührt. Und das war für Nils das Zeichen, jetzt geht's los. Er sagt, ich kannte das aus meiner früheren Ausbildung. Ich habe ja schon gesagt, er war Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Der hatte da diese Vorgeschichte. Und er sagt, das kenne ich aus meiner Ausbildung. Das war für mich das Signal, loszulegen, ne? Und er sagt dann noch, dass er, als er ins Auto reingesprungen ist, da beim Beifahrersitz, dass er sogar sofort gerufen habe, dass er Polizist ist. Aber Mahmud hat ja gesagt, das will er gar nicht gehört haben. Es folgen dann noch viele weitere Zeuginnen und Zeugen. Recht tragisch wird es im Gericht nochmal an dem Tag, an dem ein Rechtsmediziner sein Gutachten erstattet. Da wird nämlich bekannt, dass der verstorbene Polizist in dem Auto, mit dem er den Unfall hatte, gar nicht angeschnallt war. Das ist wirklich bitter. Es heißt nämlich, dass der Unfall für ihn sonst womöglich gar nicht tödlich verlaufen wäre. Ohne den Sicherheitsgurt wurde er nämlich massiv nach vorne geschleudert, aber gleichzeitig hat auch vorne der Airbag ausgelöst. Und das mit einer Bewegung, die der Rechtsmediziner peitschenartig nennt. Und bei dieser heftigen Bewegung, ja, da wurde die Wirbelsäule irreversibel verletzt.
Das ist echt so bitter.
Es ist wahnsinnig bitter. Es ist wirklich wahnsinnig bitter. Während dieses Prozesses sitzt übrigens die ganze Zeit nur wenige Meter von Mahmud entfernt, dem Angeklagten, der Sohn des verstorbenen Polizisten. Der ist daneben Kläger, er ist da mit im Gerichtssaal. Er ist 19 Jahre alt und der ist ebenfalls Polizist. Und sehr tragisch ist, der war an diesem besagten Abend sogar selbst auch in Lurup an der Unfallstelle. Er hat dann gesehen, wie sein sehr schwer verletzter Vater bewusstlos in den Rettungswagen kam. Für ihn ist es in dem Moment natürlich auch wirklich nochmal, ja, ganz schlimm zu hören, dass sein Vater diese schweren, letztendlich tödlichen Verletzungen ein kleines Stück mit selbst mit zu verantworten hat. Der Sohn, der sagt dann selber auch nochmal aus im Gericht. Er sagt, er sei immer noch sehr stark am Trauern und voller Wut auf den Täter. Und er ist zu dem Zeitpunkt des Prozesses, also Monate später, auch immer noch in psychologischer Behandlung. Am 12. April schließt das Gericht die Beweisaufnahme und es beginnen die Plädoyers. Der Staatsanwalt sagt, der Unfall, der war eine Katastrophe, die sich im Grunde seit Jahren abgezeichnet hat. Mahmud, sagt er, der lebt auf viel zu großem Fuß. Er entzieht sich seinen Verpflichtungen, er taucht unter. Er wird von Dutzenden Staatsanwälten und Polizistinnen und Polizisten in diesem Land gesucht. Und dass er in dieser Situation, in der alles passiert ist, an einen Raubüberfall geglaubt habe oder an einen Überfall von Rockern, was Mahmud ja gesagt hat, das sei totaler Unsinn. Der Staatsanwalt sagt zu Mahmud, sie sind so misstrauisch gewesen von vornherein, weil sie natürlich mit einer Festnahme gerechnet haben. Er sagt zu ihm, sie haben eine Katastrophe angerichtet. Sie wollten sich einfach der Festnahme entziehen, weil sie nicht ins Gefängnis wollten. Zum Geständnis von Mahmud sagt er noch, das sei von Selbstmitleid bestimmt und von völliger Uneinsichtigkeit geprägt gewesen. Der Staatsanwalt, der sieht ganz klar eine Körperverletzung mit Todesfolge. Hier haben wir ein kleines juristisches Problem, zu dem ich mal kurz zwei Sätze sagen muss. Für die Körperverletzung mit Todesfolge brauchen wir eine Kausalität, wie es juristisch heißt. Also der Tod, der muss durch die herbeigeführte Verletzung eingetreten sein. Das klingt ja erstmal so völlig naheliegend, ja logisch. Aber hier ist es schon so ein bisschen eine Frage, Denn gestorben ist Klaus Ulrich ja letztlich daran, dass die Ärztinnen und Ärzte im Uniklinikum Eppendorf die Maschinen abgestellt haben, die lebenserhaltenden Maschinen. Der Tod, der ist also nicht ganz unmittelbar durch die Verletzung eingetreten. Klaus Ulrich, der hätte wohl am Leben erhalten werden können, wenn auch mit sehr eingeschränkten Lebensumständen und auch immer auf Maschinen angewiesen. Dazu sagt der Staatsanwalt aber, dass aus seiner Sicht an dieser Kausalität, also der zwingenden Verbindung zwischen der Tat, der Verletzung und dem Tod, überhaupt kein Zweifel bestehe. Das Abschalten der Geräte im Krankenhaus, das hat aus seiner Sicht diesen sogenannten Kausalzusammenhang, so heißt es, nicht unterbrochen. Klaus Ulrich, der hätte ja überhaupt kein selbstbestimmtes Leben mehr führen können. Er wäre querschnittsgelähmt gewesen, vollkommen bewegungslos und er hätte dann im Pflegeheim leben müssen. Das hatte der Sohn von Klaus Ulrich so berichtet. Und dazu sagt der Staatsanwalt, es gab das Recht zu entscheiden, die Geräte abzustellen, ohne dass dadurch die Verantwortung desjenigen, der diesen Zustand verursacht hat, irgendwie beseitigt worden wäre.
Wenn er das nicht gesagt hätte, wäre ich jetzt auch echt ins Zweifeln gekommen. Also das tut meiner Seele ein bisschen gut an dieser Stelle. Aber sag mal, war Klaus Ulrich eigentlich nochmal bei Bewusstsein? Also hat er selbst entschieden, dass die Maschinen abgestellt werden sollen?
Nee, das hat seine Familie für ihn entschieden. Sein Sohn, der hat im Gericht gesagt, wir wussten, dass mein Vater so nicht hätte am Leben bleiben wollen. Und deshalb haben sie das eben zusammen mit den Ärztinnen und Ärzten dann im Krankenhaus entschieden, dass die Maschinen abgestellt werden. Der Staatsanwalt, der fordert eine Strafe von 6 Jahren und 10 Monaten Gefängnis für Mahmud mit den ganzen Strafen, die dann noch offen waren, wäre das seine Gesamtfreiheitsstrafe von 7 Jahren geworden, laut dem Staatsanwalt. Die Nebenklageanwältin, also die Anwältin des Sohnes von Klaus Ulrich, die ergänzt dann noch, dass der Vater, also Klaus Ulrich Hütter, ohne dieses Beatmungsgerät gar nicht mehr hätte leben können. Er wäre ohne das Gerät tot gewesen und deswegen ist aus ihrer Sicht diese Kausalität auch absolut klar. Und sie sagt nochmal, dass sie wirklich entsetzt sei über die Äußerungen von Mahmud, der im Prozess sowas gesagt hatte wie, mir soll hier der Tod eines Polizisten angehängt werden. Sie sagt, da war wirklich kein Funken von Einsicht. Der Rechtsanwalt, der fordert dann, Mahmud nur wegen Fahrens ohne Führerschein in 2 Fällen zu verurteilen. Er verlangt für ihn eine maßvolle Freiheitsstrafe. Am 21. April 2021 verkündet das Hamburger Landgericht dann das Urteil. Und für Mahmud kann man sagen, gibt es dann schon das volle Programm. Er bekommt 6 Jahre Haft. Wegen Körperverletzung mit Todesfolge, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Fahren ohne Führerschein. Der Richter betont, dass Mahmud der Tod von Klaus Ulrich natürlich zuzurechnen sei. Aber er sagt auch, dass es schon 2 ganz gewichtige Umstände gibt, die die Schuld von Mahmud ein bisschen mindern würden. Zum einen, dass der verstorbene Polizist Klaus Ulrich Hütter nicht angeschnallt war. Mit einem Sicherheitsgurt wäre es zu dieser gravierenden Verletzung eben wahrscheinlich einfach nicht gekommen. Der Richter sagt wörtlich, das ist für die Angehörigen eine bittere Erkenntnis, aber es ist trotzdem wahr. Und ein 2. Umstand, der sich strafmindernd auswirkt, ist das, wie er es nennt, planlose und unabgestimmte Verhalten der Itzehoer Polizisten. Das hätte die Gefahr in der konkreten Situation noch um einiges weiter erhöht. Die Behauptung von Mahmud, er habe an einen Überfall geglaubt, die bezeichnet das Gericht als Schutzbehauptung. Natürlich, sagt der Richter, habe Mahmud eine Festnahme befürchtet und das in dem Moment auch erkannt. Er sagt, Mahmud sei super misstrauisch gewesen, weil es vorher, im Februar 2019 war das, also Jahre vorher, schon mal einen Festnahmeversuch gab und das war auch nämlich bei einem fingierten Autokauf. Also er war sozusagen so ein bisschen auf der Hut und dass er bei dieser Verabredung dann mit Sven, dem angeblichen Autokäufer Tommy, ständig den Treffpunkt geändert hat, das zeige ja deutlich eine, Zitat des Richters, stets auf eine Festnahme vorbereitete Grundhaltung des Angeklagten. Mahmud sei dann auch bei dem Treffen am Bus auf eine schnelle Flucht vorbereitet gewesen und auch geblieben. Er hätte nämlich dafür beispielsweise den Motor angelassen und war auch angeschnallt geblieben. Der Richter äußert sich auch noch explizit dazu, wie Mahmud im Gericht aufgetreten ist. Er sagt zu ihm, ihr Verteidigungsverhalten lässt sich auf den Satz zusammenfassen, es tut mir leid, was passiert ist, aber eigentlich kann ich gar nichts dafür. Und dann sagt der Richter, das ist aber falsch, es ist keine Verkettung unglücklicher Umstände. Alles ist passiert wegen ihres unbedingten Willens, sich, Zitat, um jeden Preis der längst überfälligen Festnahme zu entziehen. Für den Richter bleibt das Bild eines notorischen, unbelehrbaren Rechtsbrechers und er sagt vor allem zu ihm, zu Mahmoud, Sie sind nicht der tolle Typ mit den Luxusautos, für den Sie sich halten. Sie sind ein ganz gewöhnlicher, egoistisch handelnder Kleinkrimineller.
Also Elke, dass es für Mahmoud das volle Programm gibt, so hat es ja gerade gesagt, kommt mir natürlich entgegen. Aber weißt du, was mir besonders im Kopf hängen bleibt? Dass der Richter gesagt hat, dass das planlose und unabgestimmte Verhalten der Itzehoer Polizeikollegin zur Strafmilderung geführt hat. Das finde ich für all die Svens dieser Welt schon echt hart. An dieser Stelle kriegt ihr noch einen Podcast-Tipp von mir. Die Geschichte von Stefanie, die hört sich erstmal wie eine perfekte Liebesgeschichte an. Mit 14 verliebt sie sich Hals über Kopf in tatsächlich Stefan. Das ist ihre ganz große Liebe. Sie heiraten, sie kriegen 4 Kinder, wohnen in einem eigenen Haus mit Garten. Klingt alles nach Tirili und wunderschön. Aber dann bringt Stefan seine Frau Stefanie um. Und es kann erstmal überhaupt gar niemand glauben, weil die große Liebe. Im Podcast, im Fall Stefanie, eine von 555, geht es um Stefanies Geschichte. Von Folge zu Folge wird immer klarer, das, was von außen so perfekt ausgesehen hat, war hinter der Fassade schon lange nicht mehr in Ordnung. Stefanie ist eben eine von 155 Frauen in Deutschland, die 2023 von ihren Männern getötet wurden. In Im Fall Stefanie, eine von 155, hört ihr ihre gesamte Geschichte. Das natürlich in der ARD-Audiothek, wo ihr auch alle anderen Podcasts hören könnt und direkt abonnieren könnt. Elke, ich hätte jetzt natürlich noch gerne einen Tipp von dir.
Ja, wir sprechen in 2 Wochen über einen Bankräuber. Und zwar einen der ganz alten Schule. Ein Mann, der jetzt keinen Geldautomaten gesprengt hat, sondern er ist einfach zu Öffnungszeiten in eine Filiale gegangen und hat die überfallen. Dieser Mann, der hat den Gerichtssaal bei seinem Prozess zu seiner Bühne gemacht und hat da eine richtige Show abgeliefert. Darf er das? Darf ein Angeklagter so richtig nerven? Und wie viel muss sich ein Gericht eigentlich gefallen lassen? Das erzählen wir euch in der nächsten Folge in 2 Wochen.
Ich freue mich jetzt schon drauf und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.